Wie du als eigene Marke viel wertvoller für dich und deine Kunden wirst.
Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Schön, dass du wieder da bist. Die nächste Folge Wegebedarf und einen Wegebedarf haben wir alle. Als Marke wertvoller werden und uns von unseren Wettbewerbern so unterscheiden, dass wir eigentlich zu Unikaten werden und die sagen, nee, zu dem musst du gehen, wenn du das gelöst haben willst. Und genau darüber geht es heute in der nächsten Wegebedarf-Podcast-Folge, nämlich wie du als eigene Marke für dich und deine Kunden und dein Umfeld viel wertvoller wirst. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen Special Guest. Die Simone Rees betreibt eine Markenagentur in der Nähe von Stuttgart, in Medias Res. Also so mitten in der Punkt, so auf den
Genau,
Punkt kommen,
genau.
heißt es ja auf Lateinisch, wenn wir es wieder auf Deutsch übersetzen, wäre es ja dann auf den Punkt kommen. Und genau das wäre, herzlich willkommen, Simone. Und genau das
Herzlichen
wäre,
Dank für die Einladung.
genau, das wäre auch schon die erste Frage in Medias Res, auf den Punkt kommen. Warum ist es denn so wichtig, sich als Unternehmen, ob jetzt One-Man-Show oder 10 oder 100 oder 50 oder 200 Leute, warum ist es denn so wichtig, eine Marke zu werden oder zu sein?
Also Menschen lieben Marken. Und eine Marke, oder ich gehe mal von in medias res aus, wir denken, dass jedes Unternehmen und jeder Kunde, der zu uns kommt, sein USP schon in sich trägt. Wir haben so einen Transfer wie eine Art von Blumenzwiebel, wo praktisch dieser USP schlummert und dann mit unserem Markenaufbau anfängt zu blühen. Und
USP
das
müssen für manche, die nicht so im Marketing-Sprech drin sind,
Ja.
unterwegs. Vielen wird klar sein, ich glaube, das heißt Unique Selling Proposition, aber oder hat
Genau.
das eine andere Bedeutung, also quasi das Alleinstellungsmerkmal, wenn man so will,
Genau.
auf Normaldeutsch. Also, was ist denn das ganz Besondere an diesem Unternehmen oder an diesem Mensch, der da vor dir sitzt? Und das Beispiel mit der Zwiebel, bis man dann zum Kern kommt, glaube ich, ein guter Punkt.
Genau. Also ein Unternehmen hat eigentlich nur noch die Chance, über eine Marke eine Sichtbarkeit und eine Bekanntheit zu bekommen, weil wir ein großes Feld von Wettbewerbern haben. Und wenn Sie jetzt zwei Unternehmen sehen und die bieten genau das gleiche Produkt an, wird der Verbraucher sicher immer die Marke nehmen, das Markenprodukt. Und warum ist es so? Weil eine Marke eine Geschichte erzählt, ja. Und weil es praktisch über dieses Storytelling berührt und begeistert. Und Marken werden von Menschen geliebt und gekauft, weil sie damit auch ein Stück von Sicherheit und Vertrauen mitkaufen. Das bedeutet eben auch, dass zum Beispiel auf einer Website, die technisch einwandfrei funktioniert, das nur die eine Seite ist. Die andere Seite ist, über Emotionen, über ein gutes Corporate Design, über ein Bildkonzept, die Verbraucher dort abzuholen, wo sie sind. Sie fühlen sich verstanden, sie fühlen einfach ein gutes Gefühl, für dieses Produkt. Und langfristig gesehen ist es viel besser, die Website so aufzubauen, als einfach nur einen digitalen Verkaufsraum darzustellen.
Ich glaube, in der Marke müssen wir noch ein bisschen ausholen. Ich habe irgendwie, warum auch immer, das Bild vom VW Passat und vom Skoda Superb im Kopf. Das sind ja technisch gesehen zwei identische Autos in einer etwas anderen Verpackung und mit, ach, sagen wir mal, locker 10.000 € Unterschied. Aber man kann beide trocken fahren, von A nach B kommen, man hat beide einen riesen Kofferraum. Erzählen eine andere Story. Und vielleicht können wir das mal da festmachen. Warum würden denn Leute für die Marke VW gegenüber Skoda 10.000 € mehr zahlen? Oder jetzt spontaner Überfall? Oder warum sind sie bereit, mit einem Skoda, der 10.000 € weniger kostet, und das weiß auch jeder, dann trotzdem in der Gegend rumzufahren, obwohl es jetzt nicht die Originalmarke ist, sondern nur eigentlich die Zweitmarke?
Ja, also ein Unternehmen investiert natürlich ein großes Budget in diesen Markenaufbau. Und man kann sich natürlich so positionieren und sagt, dass man immer der günstigste auf dem Markt ist. Aber das ist eben nur ein Schlüssel. Sondern der andere ist einfach dieses gute Gefühl zu kriegen und einfach auch Intuition zu entwickeln, eine Emotion, eine Marke kann man spüren. Man kann mit dem Herzen entscheiden. Aber die Marke aufzubauen, das ist wirklich langfristig gedacht und da gehört einfach auch sehr viel Kompetenz dazu. Also ich muss eigentlich am Anfang, wenn ich praktisch so ein Projekt mache, muss ich erstmal ganz viel zuhören. Und wenn Sie jetzt im Mittelstand fragen, was ist denn dein Alleinstellungsmerkmal? Was macht dich besonders? Dann kommt da lange nichts.
Kommt da lange nichts, ne?
Und wir sind trotzdem überzeugt, dass da was schlummert und das müssen wir rausarbeiten. Und es geht gemeinsam mit dem Kunden und eigenartigerweise ist es oft irgendwie so ein Nebensatz, ja, das praktisch so diese Geschichte aufmacht, die wir dann später erzählen. Also
Ja,
wir hatten zum
da mal kurz
Beispiel.
kommen. Also, welche Geschichte erzählt denn der Passat und welche erzählt der Superb?
Okay.
Weil ich glaube, wenn wir das so einmal durchdringen und sagen, okay, das ist jetzt bei den großen Playern, und dann übertragen auf uns Kleine, welche Geschichte wollen wir denn erzählen, wieder zurück zu der Zwiebel, was ist denn eigentlich unser Kern? Und ich glaube, manchmal macht es Sinn, das mal grundsätzlich zu verstehen. Widersprich, ob ich da recht oder nicht recht habe, aber für mich erzählt der Passat den soliden deutschen mittelständischen, ich sage es jetzt mal, Handwerker. Der, wenn der, bleiben wir aber mal Firmenwagen, der, wenn er mit Passat vorfährt, ganz klar ist, hier ist Qualität, hier ist Verlässlichkeit, hier ist ein deutsches Produkt. Ich bin bereit, vernünftigen Preis für hiesige Arbeitsplätze und Co. zu fahren, und ich weiß, ich will den auch vielleicht 10 Jahre fahren, und die Qualität, die ich abgebe, hat auch Passat-Niveau. Und der Handwerker, der mit Superb kommt, der sagt, naja, also man macht schon gescheite Arbeit, ist ja ein gescheites Auto. Wir sind halt preislich immer ein Stück drunter. Und ich übertreibe es jetzt noch ein und sage, der wird jetzt nicht so ganz passen, weil das eine andere Marke ist. Aber wenn ich jetzt mit dem Dacia käme, da fällt jetzt gerade das, es gibt auch kein 1:1 Vergleichsprodukt an der Stelle, aber wenn ich mit Dacia vorfahren würde, also ich nehme einen Skoda, ich nehme einen Dacia oder ich nehme einen VW, dann wäre klar, also jo, wir sind sehr. Also wenn du billig kaufen willst, dann bist du bei uns richtig.
Genau, das ist eine andere Positionierung, die
Das
ist auch
sind
in
drei
Ordnung.
unterschiedliche, da steht dieselbe, ich bin der Dachdecker so und so Werbung drauf, oder ich bin das Autohaus so und so, oder ich bin der Trainerkollege, was auch immer. Und das ist ja auch, welches Auto fahre ich denn dahin? Fahre ich mit dem Land Rover vor die Tür? Fahre ich mit dem Tesla vor die Tür? Oder fahre ich mit dem Dacia Duster vor die Tür? Da ist ja erweiterte Visitenkarte. Da kriegen die Leute ja, ob die das wollen oder nicht, einen ersten Eindruck. So jetzt mal so im Laienverstand, der jetzt mit, kann ich 3.000 € am Tag aufrufen und dann Dacia fahren.
Das bedeutet, der Handwerker hat verstanden, dass er mit dieser Marke, den Passat, ein Statement setzt.
Ein Statement jetzt, genau. Auf die Story wollte ich raus, genau.
Ganz genau. Und all das, was Passat aufgebaut hat, sieht er in seiner Marke auch. Also er strahlt mit dieser Marke, in die er investiert hat, die gleichen Werte aus, die ja auch vermitteln will an seine Kunden.
Ja, genau, das wäre ein guter Transfer. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, was haben wir für ein Briefpapier, was haben wir für einen Webauftritt, was haben wir für ein Auto, wie kommen wir bei Online-Auftritten rüber. Und jetzt, wenn wir dann zurückgehen zu der Zwiebel Und du gesagt hast, da kommt oft in einem Nebensatz es raus, worum es eigentlich wirklich geht. Was sind es denn für Nebensätze, die da kommen oder die jetzt möglicherweise bei unseren Hörern im Kopf triggern?
Wegebedarf.
Also wir hatten gerade ein größeres Projekt für ein Bauingenieurbüro. Und der Kunde sagt jetzt auch mal seinen Namen. Der hieß Wehrmann, also der Chef des Büros. Und der sagte dann in einem Nebensatz, er spielt gern mal Feuerwehrmann auf der Baustelle. Und natürlich liegt es dann nahe, und er hat uns den Satz schon selbst gegeben, dass er eben aus Wehrmann Feuerwehrmann macht.
Jetzt verstehe ich genau.
Genau. Und das war eigentlich die Idee für diese gesamte Kommunikation. Ja, wir haben das darauf aufgebaut und haben praktisch aus dem Baustellenhelm dann einen Feuerwehrhelm gemacht, also auch sehr plakativ gearbeitet. Und tatsächlich ist es so, dass er auch gebucht wird, genau wenn es auf der Baustelle nicht weitergeht, wenn alle zerstritten sind und er dann praktisch wie so ein Mediator auftritt und auch wirklich die Wogen glättet und gute Lösungen findet.
Aber hier ist nochmal unser bestbezahlter Feuerwehrmann weltweit, der da im Irakkrieg die Bohrlöcher gelöscht hat. Der einzige Multimillionär als Feuerwehrmann, wer war denn das noch? Aber egal. Aber der hatte auch so ein klares Image. Also wenn irgendeiner brennende Ölquellen löschen will, dann musst du zu dem Namen, habe ich wieder vergessen, dort mit recherchieren, hingehen. Und bei dem ist dann auch so, wenn du Ruhe auf der Baustelle haben willst, musst du dann den Wehrmann nehmen.
Ja, genau, den
Der kann dann
Feuerwehrmann.
zur Not die Wogen glätten und jeder Bauunternehmer oder jeder Bauträger oder jeder, der mal gebaut hat, weiß, wie unlustig das ist, wenn die Handwerker es nicht auf der Baustelle nicht vertragen und wenn Gewerke nicht Hand in Hand greifen und wenn man dann einen Feuerwehrmann hat. Ah, okay, verstanden.
Und ein anderes Beispiel ist so, wir hatten eine Eismanufaktur, die haben wir, glaube ich, 20 Jahre betreut. Die hat angefangen mit einer Eisdiele und ist jetzt bei Edeka und Rewe gelistet. Und das Unternehmerpaar, und das ist auch wichtig bei einer Marke, an der wird permanent gearbeitet. Die wird sich dauernd weiterentwickeln. Die wird immer wieder neue Impulse setzen. Das heißt also nicht, Marke hat einen großen Aufschlag, sondern die Marke entwickelt sich immer weiter. Und natürlich ist sie auch Trends ausgesetzt und gesellschaftlichen Strömungen. Und das macht unseren Beruf zum Beispiel so wahnsinnig spannend. Ja, weil wir unterschiedlichste Kunden haben und uns immer wieder in neue Branchen eindenken und so auch Synergien feststellen können. Und was wir auch festgestellt haben, dass in diesen Branchen auch so ein Einheitslook entsteht. Ich habe es bis heute nicht klären können, woran das liegt. Also wenn Sie da mit Augen von außen drauf blicken und ein anderes Konzept entwickeln, dann entsteht dieses Sichtbarkeitsmoment, ja, weil die Leute plötzlich merken, okay, da hebt sich ja mal einer ab. Aber nochmal zurück zu diesem Eis. Also dieses Unternehmerpaar hatte praktisch die Idee, wir möchten ein Fairtrade-Produkt entwickeln. Ja? Und das soll das gute Eis heißen. Und wir haben dann praktisch, es war auch über Weihnachten, weil sobald wir ein Projekt haben, fängt es ja schon an zu rattern im Hintergrund. Ja? Wir überlegen uns, wir möchten eine einzigartige Lösung auch bieten für den Kunden. Also wenn er erfolgreich am Markt ist, dann sind wir erst auch erfolgreich.
Ja,
Und
sehr gemeinsam. Das ist ja ein Win-Win.
ganz genau. Ich war gestern beim Vortrag mit KI und wir haben wirklich diskutiert, was uns noch abhebt von der KI, die ja viel, viel besser ist schon. Alles, was mit rationellen Punkten zu tun hat, mit Analysen. Und genau das Moment, was wir jetzt hier haben, dieses menschliche, empathische, das kann sie halt nicht.
Nee, das ist ja nicht programmiert, ganz auch nicht, nee.
Genau, und deswegen wird sich unser Beruf komplett ändern, ja. Weil die KI uns sehr, sehr viel abnimmt und uns Zeit schafft, wirklich konzeptioneller und kreativer zu arbeiten.
Eigentlich einfühlsamer, wenn ich das so vermuten
Ja,
darf.
also
Wenn wir
die
überlegen,
KI.
was kann die KI besser als wir, nämlich viele Dinge, und was kann sie nicht so gut, ist der Faktor Mensch.
Genau. Und es gibt auch so, immer wenn sich so ein Trend entwickelt, gibt es ja auch so eine den Gegenstrom. Und was ganz wichtig wird in Zukunft, ist das Wort echt. Authentisch, ja, weil die KI natürlich auch dazu führt, dass es eben beliebiger wird, ja. Weil sie lernt ja eigentlich auch nur von den Erfahrungen, die es schon
Ja,
gibt.
das ist sicher ein guter Punkt. Wir werden beliebiger, weil sich ja dann in der großen Soße weltweit alles mischt. Und wenn da immer dann wieder daraus gefüttert wird, haben wir tatsächlich am Ende einen Einheitsbrei. Mal den Transfer in unsere Hörerköpfe machen und sagen, so, das sind ja eher, ich sag mal, Selbstständige, Freiberufler, Unternehmer mit 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeitenden, die, naja, so Riesenmarkenbudgets und Werbung und Marketingabteilungen ja eher nicht haben. Und die sich dann jetzt möglicherweise schon die Frage stellen, ja, ist schön, dass die Simone und der Olli das so erzählen, aber was heißt denn das jetzt für mich? Kommen wir nochmal zurück auf die Zwiebel. Wie fängt ihr denn bei dem Herrn
Schön,
Wehrmann?
dass du das so besonders findest, ja.
Bei dem Herrn Wehrmann hast du dann gerade nach der dritten oder vierten Schale festgestellt, da ist der Feuerwehrmann.
Ich hätte es nicht besser sagen können, ja.
Ja, und wie, wenn da jetzt jemand kommt, keine Ahnung. Ich komme da als Trainer oder andere kommen als IT-Bude oder der dritte kommt als Apotheke und der vierte kommt als ich mache Blechbiegen, weil irgendwie, wie heißt denn, Flaschnereibetrieb. Da würde man ja zuerst sagen, naja, klar, Trainer, Coaches, Apotheken, Blechverarbeiter, die gibt es ja wie Sand am Meer, was soll da bei denen, was soll da bei denen anders sein? Außer dass alle immer noch um den Preis kämpfen, den die durchsetzen draußen. Und aber jetzt, hatte ich neulich mit dem Handwerker. Kurze Zeit nur, das war ein Bankgespräch und der verdiente kein Geld. Die Bank bemühte sich da hin und her immer. Und dann, ich war ja eigentlich fürs Coaching von dem Berater, ja, mein zweites Standbein, war ich ja eigentlich fürs Coaching von dem Berater da, habe mich aber dann kurz ins Gespräch eingemischt. Und ich weiß die Zahlen jetzt nicht mehr ganz genau. Da habe ich gesagt, was habt ihr denn für einen Stundensatz? Ja, irgendwie 59 Euro. Sag ich, wie viele Leute habt ihr draußen? Ja, 10. Das heißt, dann wäre ja, wenn ich 8 Stunden verkaufte Zeit draußen hätte, wäre ja jeder Euro mal 10 Leute, also 10 Euro mal 8 Stunden, wären ja 80 Euro am Tag mehr. Oder wenn ich bei 200 Arbeitstagen sind, wären dann 16.000 Euro mehr im Jahr bei einem Euro. Da gucken mich beide an, die Teletubbies auf und weg.
Das glaube ich.
Wie jetzt 16.000 Euro? Sag ich, wenn du zwei nimmst, wenn es 32.000, dann werden wir langsam am Geld verdienen, dann nimmst du 4 Euro, dann sind wir ja langsam mal, nimm
Dann wird
10.
es interessant.
Dann bist du ja langsam mal im Geld verdienen. Dann wurden die Augen immer größer und dann kommt genau die Frage, auf die ich jetzt raus will, zu sagen, und warum sollen die mir das denn bezahlen? Weil Nivea kostet einfach mehr als Balea. Und der Passat kostet mehr als der Skoda. Und der Goldhase von Lindt kostet auch ein paar Euro mehr als die billige Schokolade von irgendwo, nur um ein paar Beispiele zu nehmen. Lindt, Goldhase, hat doch jeder einen Hasen im Kopf, oder? Das ist völlig unabhängig.
Absolut, absolut.
Dabei quadratisch praktisch gut. Wissen wir sofort, es ist Rittersport. Und wir wissen, die ist lecker, die schmeckt, das funktioniert immer. Und wir klacken hier auf und es. Und das waren ja die ersten, die dieses quadratische Format angefangen haben. Früher waren Schokoladentafeln immer längs.
Lang, links.
Wenn wir jetzt die Frage stellen, wie würde ich das denn jetzt als Handwerker schaffen? Das war jetzt tatsächlich ein Metallbauer, so Balkone bauen und Außentreppen und so Sachen. Und so, was müsste der denn in seiner Marke tun, dass die Leute sagen, dem zahle ich doch gerne statt 59, 65 Euro. Die Zahlen sind jetzt egal, aber ich zahle ihm einfach 5 Euro mehr die Stunde. War der kurz vom Herz, Kasper, weil er wäre ja 10% teurer als seine Konkurrenz.
Genau.
Und jetzt sind wir ja mitten im Kern von Markenbildung. Warum rächen sich das denn brutal, wenn es uns gelingt?
Also wenn Sie sich auf diese Schiene des niedrigsten Preises,
Das ist sofort bleibt.
dann
Das
werden
ist
Sie nicht
Fingerzeig.
glücklich, weil es wird immer jemand geben, der es günstiger macht.
Immer.
Also
Das
es ist
ist
die
verlässlich.
falsche Richtung.
Da kann
Genau.
man 100% drauf wetten, die Wette gewinnt man nie. Es ist immer irgendeiner billiger.
Und das Zweite, von was Sie sich wahrscheinlich verabschieden müssen, sind so Begriffe wie, Sie fragen, was macht Sie besonders? Und sagen die, wir sind super zuverlässig, wir bieten gute Qualität, wir sind pünktlich. Aber das ist so austauschbar und das schreibt wirklich jeder.
Das sind die Grundvoraussetzungen.
Genau.
Überlässig würde ich sagen, es ist jetzt kein besonderes Feature, sondern das ist einfach eine Grundlogik.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher.
nachhaltiger.
Und wir hatten zum Beispiel jetzt einen Dachdecker, das ist ein gutes Beispiel, weil es eben aus dieser Handwerksbranche ist und weil es da eben auch viele gibt und weil die eben auch nicht nur über den Preis gewinnen wollten, die Projekte. Und wir haben dann einfach den Claim entwickelt, einfach gut durchdacht, ja. Weil er von Anfang an der Baustelle mit beteiligt ist, mit Architekten und mit Bauherren. Und Sie wissen selber, wenn die Gewerke nicht aufeinander abgestimmt sind, geht immer was in die Hose.
Ja, und mit dem Dach als Wortspiel mit drin, ja klar.
Ja. Und er bietet praktisch an, entweder er versammelt alle Gewerke unter sich oder er schafft eine Basis, wie die wirklich Hand in Hand miteinander arbeiten können. Also es ist nicht nur Dachdecken, sondern eben Durchdenken.
Was hat das für Folgen, wenn man das so in der Reihenfolge, okay, verstanden.
Und das entsteht eben in intensiven Gesprächen. Ja.
Weil man sich dann auch damit beschäftigt, wo sind denn die Schnittstellen, die Schmerzpunkte, was geht denn immer regelmäßig schief oder andersrum, wofür kriegt man denn permanenten Lob, weil irgendwas besser gelöst ist?
Und gestern hatte ich wieder mal eine gute Reportage gesehen in den öffentlichen, rechtlichen. Da ging es darum, warum jetzt das Kind zum Beispiel ein No-Name-Produkt nicht mag, anstatt, also wenn ich jetzt mal sage, du warst bei den Beispielen, er möchte doch lieber Kinderschokolade. Ja? Weil die Kinderschokolade eine Geschichte erzählt, ja? Macht die Kinder glücklich und hat über viele Jahre einfach dieses Markenimage aufgebaut, dass sogar die Eltern auch ein gutes Gefühl haben, wenn sie ihren Kindern diese Schokolade geben. Und parallel haben sie herausgefunden, dass in dem No-Name-Produkt wesentlich weniger Zucker drin ist und echte Vanille und eben auch wirklich qualitativ besser hergestellt wurde. Und das fand ich wirklich sehr interessant. Ich hatte übrigens einen Kollegen, der hat gesagt, der war 2 Meter groß, ist mein absoluter Guru. Und er hat gesagt, wenn er im Supermarkt ist, er möchte sich nicht bücken und da unten das No-Name rausgrusteln, sondern er will auf Augenhöhe sein Markenprodukt haben.
Und da liegen die normalerweise auch, ja.
Wo ich aber auch sagen muss, natürlich, man kann jetzt viel in Marke investieren, das Produkt muss natürlich trotzdem stimmen.
Sowieso, also wenn das gesagt haben, von wegen zuverlässig, freundlich, kompetent, keine Ahnung, wir haben auch von Apple Ahnung und kriegen das auch vernünftig hin. Das würde ich sagen, das ist ja Startvoraussetzung, um überhaupt im Markt dauerhaft eine Chance zu haben. Ohne das kann man ja gleich irgendwie absperren oder keine Ahnung was tun. Das würde ich auch mal voraussetzen. Also die Hörer, die ich hier so kenne, die haben, also da würde ich mir jetzt genau gar keinen Kopf machen. Und trotzdem haben wir ja alle immer wieder den, naja, fast hätte ich gesagt, Verteidigungswettbewerb draußen. Ich bin zwar eher kooperativ unterwegs und sage, lass mal lieber was zusammentun, was man alleine nicht hinkriegt. Das hat immer mehr Wirkung und deutlich mehr Chancen, als wenn jeder alleine kämpft. Aber bleiben wir mal trotzdem bei dem, dass das eher weit verbreitet ist, eher alleine zu kämpfen. Dann haben wir ja dieses Positionierungsproblem schon. Also du würdest dann, bleiben wir mal bei der Zwiebel, du würdest dann so lange schälen, bis du an den Kern kommst, wo irgendwas triggert und sie sagen, okay, das ist es jetzt menschlich gesehen, was einen Unterschied macht oder eine erzählbare Story wird.
Also wir haben ja sehr viele Kunden, die zum Beispiel jetzt irgendwie 10 Jahre an ihrer Website nichts gemacht haben. Ja.
Ja.
Und dann merken sie langsam, okay, der Wettbewerb läuft weg, also und sie bleiben stehen. Und sie kommen dann und sagen, mach mir mal eine neue Website. Ja. Und dann sind sie immer ganz erstaunt, wenn ich anfange, Fragen zu stellen. Ja. Weil ich muss ja diese Website befüllen mit Inhalten. Ich muss ja Emotionen schaffen. Und es soll ja aus dem Kunde heraus entwickelt werden, weil es muss auf jeden Fall authentisch und echt bleiben. Und ja, und viele Mittelständler, die denken, eine gut funktionierende Seite reicht schon. Ja. Aber auch im Wettbewerb funktionieren die Seiten einwandfrei. Also ist da noch so ein Momentum, das auch bedeutet, warum bleibt jetzt ein User länger auf dieser Seite? Weil er eine Customer Journey erlebt, ja? Weil er über Intuition gern auf der Seite bleibt, weil sie ihn einfach auch unterhält. Und letztendlich, glaube ich, dann wird es auch nicht mehr so wichtig, ob der jetzt ein paar Euro mehr kostet. Ja. Weil er Sicherheit vermittelt, weil er die Leute abholt, weil er sie versteht, ja, weil er kennt den Schmerzpunkt. Und wenn Sie jetzt, heute ist es wirklich so, dass die Website ist Ihre digitale Visitenkarte. Also lang bevor Sie jemanden anruft, wird er auf Ihre Seite gehen.
Ja, ist so, ja klar.
Genau. Und er geht vielleicht auch noch zu anderen. Und wenn ich jetzt mal sage, okay, Preis spielt nicht die Rolle, dann wird er auf der Seite bleiben, die ihm am meisten emotional was transportiert.
Wo alle wahrscheinlich die Hoffnung hat, dass er am besten verstanden worden ist und
Ja.
sein aktueller
Und eine Marke
Herzproblem.
ist ja auch eine Haltung, ja?
Ne?
Also eine Marke ist wie so eine Art Charakter, eine Persönlichkeit, ja? Und letztendlich steht ja hinter so einer Marke auch eine Kultur und es stehen Werte dahinter, mit denen sich der Verbraucher identifiziert. Ja? Also er will ja auch nichts verkehrt machen. Und dieses, was du gerade gesagt hast beim Passat, das, was das Markenimage ausstrahlt, das verwendet er eben auch und kombiniert es mit seinen Werten und strahlt es dann wieder auf seine Zielgruppe ab.
Ja, ich glaube, das heißt Resonanzfeld, oder?
Genau.
Also der, wie hieß der, die Kittersalbe, Indianer kennt keinen Schmerz, wo die ja dieses Resonanzfeld vom Indianer genommen haben. Eigentlich ist es ja nur eine Schmerz, ich glaube, die andere, also Voltaren ist, glaube ich, der Marktführer. Ja, so die Sportsalbe, aber diese Kittersalbe mit Naturprodukten, die braucht ja irgendwie ein anderes Image. Und dann haben sie, glaube ich, dem Indianer genähert und der Indianer kennt keinen Schmerz und dann diese Kittersalbe genommen. Irgendwie hat ja jeder den Indianer im Kopf.
Was für eine schöne Geschichte, ja.
Ja, und bei Voltaren hat er halt den normalen Sportler irgendwie im Kopf. Was ja völlig in Ordnung ist, sind ja ähnliche Produkte mit einem ähnlichen Preis, aber einer anderen Positionierung. Oder wenn ich bei mir gucke, es gibt ja gefühlt 10.000 sogenannte Coaches oder 30 oder 40 oder 50.000. Was macht denn das anders?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir sind ja geflutet von Coaches.
Und wenn ich so, das mag jetzt irgendwie Quatsch sein oder nicht, aber wenn ich so gucke, es wird von mir kaum bis gar keine Bilder geben, wo ich mit Anzug und Krawatte und einer dicken Uhr und vor einem fetten Auto irgendwo in der Gegend rumdüse. Es wird aber ganz viele Bilder geben, wo ich in kurzen Hosen mit oder ohne Schuhe tief im Wald, am Strand, im Gebirge irgendwo unterwegs bin, in Bewegung bin, draußen bin, hemdsärmelig, nahbar, greifbar. Und die Resonanz, die ich von den Unternehmern kriege, sagt, du bist irgendwie anders. Also, ach, mit dir kann man ja normal reden. Ja gut, wenn das schon funktioniert hat.
Ein Mensch wie ich,
Genau,
genau.
wenn das schon funktioniert hat, sortiert es ja die Kunden. Und die auf die fetten Uhren stehen, die werden woanders hingehen. Und
Aber das ist bei uns auch so. Die Kunden finden uns, weil wir passen, ja. Also Resonanz hast du gesagt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde sagt, ich brauche jetzt wirklich jemanden, der permanent Stepptänze von mir veranstaltet, dann ist der bei uns natürlich nicht richtig. Aber letztendlich zählt ja, was unten rauskommt, ja. Ich denke mir das oft, wenn da so ein Wasserbauch was entwickelt und ewige Trendrecherchen und Analysen gemacht wird, was kommt denn da unten raus? Ja, darum geht es doch. Geht nicht.
Ja, was
Und
kommt
das, deswegen, ich finde jetzt bei uns gerade in Baden-Württemberg, es gibt wirklich, wirklich tolle Mittelständler, die machen ein super tolles Produkt oder eine Dienstleistung, aber die kommunizieren das überhaupt nicht nach außen. Und das ist unsere Aufgabe, das zu transportieren. Wir
Ja, das
erfinden
ist ein
da
guter
nicht.
Punkt, dass die teilweise ja extrem gut erbrachte Leistung, dass die nicht gesehen wird. Dass man die sichtbar, spürbar, erzählbar. Ja, wahrscheinlich tatsächlich erlebbar machen müsste.
Also es hat auch wirklich was Schwäbisches, muss ich sagen, ja, so Understatement. Ich glaube, in Düsseldorf zum Beispiel wäre das ganz anders.
Ja, das ist sicher so. In München musst du alles raushauen. Im Norden ist das Understatement, ja. Und sie dankt ja nicht für das. Und er ist natürlich regional unterschiedlich. Aber da er ja, weiß ich nicht, habt ihr nur regionale Kunden oder überregional?
Für wen könnte das noch interessant sein?
Nein, wir haben tatsächlich jetzt jemanden in Hannover, gerade der Herr Wehrmann kommt aus Hannover. Wir haben eine Versicherungsagentur in Köln. Das ist auch ein wunderbares Beispiel, weil da sieht man eben auch, dass die Großen, zum Beispiel Allianz und Rest, sie arbeiten mit Happy Family. Ja. Es ist total austauschbar. Ja. Es gibt wenig Banken, die wirklich ein ganz tolles Konzept haben. Also ich kann mich erinnern an die Hypo-Vereinsbank damals. Die hat praktisch die ganze Branche auf den Kopf gestellt. Ja, weil die was ganz anderes probiert haben, einen anderen Weg. Ja. Neues Markenimage aufgebaut, das eben auch durch eine ungewöhnliche Designsprache auf jeden Fall also sichtbar wurde und die Menschen abgeholt hat. Mit einem Markenversprechen, das man dann auch einhält.
Das war die Einheit, genau. Bei dem Versicherungsvertreter aus, oder Versicherungsbüro aus Köln, was ist da der Markenkern?
Also da haben wir auch sehr intensive Gespräche geführt. Und dieser Kunde, der also wirklich sehr, sehr viel arbeitet, der schließt sich 3 Wochen weg. Also macht total Detox. Ja. Und seine Inspiration ist wirklich die Natur. Mhm. Und dann haben wir praktisch so am Anfang so einen Teaser gemacht, wo sie eine ganz schöne Marone sehen in dieser grünen Schale. Mhm. Und gesagt haben, die Natur ist gut geschützt. Sind Sie es auch?
Ah, dann hat er aus seinem Umfeld einfach Triggerpunkte mit reingenommen, weil ihn das bewegt. Okay. Mhm.
Genau. Und natürlich, wenn jetzt diese Kastanie runterfällt, weil alles muss ja nun auch animiert werden, dann fällt eben diese Schale und die Kastanie bleibt in dieser Schale und ist praktisch durch diesen Sturz auch geschützt. Und das ist eben ein ganz anderes Bild von einer Versicherung.
Ja. Auch ein gutes Beispiel, weil irgendwie tatsächlich muss man sich ja irgendwo wohlfühlen und gucken. Und ich glaube, so die Menge der Beispiele, das ist auch immer gut für die Köpfe unserer Zuhörer, weil wir sind ja jetzt überwiegend im Ohr und da muss man sich ja das immer verbildlichen. Das Auge kauft ja auch mit. Oder die jetzt hier ein Video gucken, die haben jetzt auch gerne Marone jetzt gesehen, aber im Kopf. Und ich glaube, dass die große Kunst ist, sich zu überlegen, was ist denn so bei mir der Markenkern?
Genau, ja, die DNA.
Die DNA, was ist das Besondere, was macht mich in meinem Gewerk denn anders als die anderen? Und ich persönlich glaube ja immer, aber das ist wirklich sehr subjektiv und sehr persönlich, dass es wenig Zweck hat, irgendwelchen anderen Trends hinterherzulaufen, sondern ich nenne es immer vergolde deine Stärken, das machen wir ja auch bei diesen Strategie-Workshops, um da auch zu gucken, was ist denn das, was eigentlich die größten Stärken sind, und du wirst wahrscheinlich von DNA reden, die man, wenn man sie selber echt und authentisch darstellen will, die den größten Nutzen für die anderen Leute haben. Also nicht zu gucken, also wie muss ich mich ändern, damit ich gut ankomme, sondern was ist da schon drin, was wirksam wird.
Genau. Und wichtig ist auch immer unser Abgleich über das Markenimage. Also wie sehe ich mich selber und wie sieht mich das Außen?
Oh, das ist spannend, das. Ja.
Mhm. Und das Dritte ist, wie würde ich mich denn gern sehen? Mhm. Und auch das ist viel Arbeit. Ja. Aber ja, wenn das, dieser Markenkern mal praktisch formuliert ist, dann lebt das Unternehmen das auch. Und die Mitarbeiter sind plötzlich stolz, diese Kultur mitzuleben und wissen, wofür ihr Unternehmen eigentlich auch wirklich steht.
Ja, das ist noch eine gute Frage. Es gibt ja ganz viele Unternehmen, die haben tolle Corporate Identities, also so wie will ich mich nach draußen darstellen, haben tolle Leitbilder, haben die wildesten Konzepte. Und wie schafft man es denn, die in die, der Köpfe reicht ja nicht, in die Köpfe und Herzen der Mitarbeitenden so zu bringen, dass die die auch mit Leben erfüllen und dass die sich damit identifizieren. Also nicht so aufgedrungen, sondern eher so, ach, das ist ja mal cool, da will ich arbeiten. Da wäre ich gern dabei. Das ist ja mal ein cooler Laden. Wie schafft man das denn?
Also da geht es jetzt tatsächlich auch um die Unternehmenskultur. Mhm. Und ich finde auch, so ein Transfer, da würde ich die Mitarbeiter sofort auch mitnehmen. Ja. Ich würde die Ich würde kommunizieren, dass jetzt hier was Großes passiert und einfach, dass sie wissen, okay, hier entsteht was Neues und wie kann ich meine Mitarbeiter am besten abholen? Und diese Kultur hat natürlich viel mit Haltung und Werten zu tun und ich möchte, dass meine Mitarbeiter das auch leben und dann muss ich das auch vermitteln. Ich muss das selber als Unternehmer leben. Ja. Ich darf es den Mitarbeitern nicht einfach überstülpen.
Hätte ich jetzt den Herrn Schlecker und den Herrn DM-Markt im Kopf. Der Götz Werner ist ja schon ein wie anderer Typ, als der Herr Schlecker war. Und wenn man die Läden anguckt, ich meine, Schlecker gibt es jetzt nicht mehr aus verschiedenen Gründen, aber wenn man die Schlecker-Märkte mal im Kopf haben und die DM-Märkte im Kopf haben, dann merkt man ja einen himmelweiten Unterschied, obwohl die Produkte, die Ohrenstäbchen oder die Zahnpasta oder die, keine Ahnung, das Toilettenpapier, was man da kauft, das ist, das Sortiment war ja mehr oder weniger identisch. Und trotzdem macht es ja einen himmelweiten Unterschied, in einem Schleckermarkt gekauft zu haben oder in einem DM-Markt. Und als Mitarbeitender ist es ja genau dasselbe. Wo würde ich mich denn wohlfühlen? In so einem vollgefroppten Schleckerladen mit 1000 Überwachungskameras, weil ja alle Mitarbeiter permanent andauernd stehlen? Oder in hellen, weiten Gängen mit offensichtlich einer Vertrauenskultur und ganz viel Zutrauen, wo man hell und gut beleuchtet mit vernünftigen Arbeitsbedingungen und einer Vertrauenskultur arbeitet, wenn man die Chance hat. Man könnte sich das aussuchen, wo würde ich denn hingehen als Verbraucher? Was würde ich unterstützen? Und als Mitarbeiter, wo würde ich mich engagieren? Und die Wahl haben wir ja, es hört sich jetzt vielleicht zynisch an, aber ein bisschen die Wahl hat jeder. Vielleicht nicht immer im Einzelfall, aber grundsätzlich haben wir die Wahl.
Ja, und das Bewusstsein auch. Und ich denke, Marken müssen sich mehr denn je anstrengen, weil einfach der Geldbeutel knapp geworden ist und weil viele, obwohl sie es lieber anders hätten, eben doch das Günstigere nehmen. Deswegen ist der Markenaufbau und die Pflege. Und du hast vorher gesagt, nicht den Trends hinterherlaufen, aber die Strömungen durchaus mit aufnehmen. Ja, wenn ich jetzt praktisch, Human Research ist auch so ein spannendes Thema. Ja, wie schaffe ich das, dass ich die besten Fachkräfte bekomme? Ja, und wie schaffe ich, dass ich den besten Nachwuchs bekomme? Also muss ich mich auf die Kanäle ausrichten, wo ich die abholen kann. Also dann ist es nun mal die Auszubildenden, die ich über TikTok also ja, und trotzdem muss natürlich die Marke Marke bleiben und authentisch bleiben. Ja,
es kommt ja immer darauf an, was ich nachher kriege. Also wenn ich jetzt gucke von der, wo ich immer mal wieder Vorlesungen mache, bei der Dualen Hochschule in Heilbronn, da haben wir relativ viele Leute aus der Industrie. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Da sind ganz viele Leute von Würth und ganz viele Leute von Gerner. Die haben ja absolut identische Produkte. Und bei Würth ist es so, wenn man sieht, wer es bei Würth, könnte man bei allen Bachelorprüfungen schon 1-0, 1-1, 1-2, 1-3 hinschreiben. Es ist immer richtig. Und obwohl ich, wahrscheinlich kriege ich das Prügel dafür, aber bei Berner kannst du dann eine 2-0 hinschreiben. Und bei Otto Unger ist ähnliche Branche nicht ganz so, aber ist auch so, kannst du gleich eine 3-0 hinschreiben, weil es ist nicht so, ich weiß nicht, was die machen. Aber ich glaube, alleine über ihre Kultur ziehen die andere Leute und gehen mit denen anders um. Und bei Würth ist die letzten Jahre keine einzige Nullnummer dabei gewesen, keine Null, Null, Null. Das waren alles immer mega engagierte Leute, die in den Vorlesungen sich engagieren, Top-Prüfungen abliefern, immer die berühmte Meile extra gehen. Du kannst dich ganz entspannt bei Bachelor-Berufen zurücklesen und sagen, das wird einfach jetzt wieder eine Mega-Show. Und die gehen raus, auch wenn die so Zweierprüfungen haben, bis hin zu, dass sie in den gleichen Klamotten gekleidet kommen und die liefern dir echt eine Show ab. Ach, das haben wir denen bei der Uni nicht beigebracht. Das haben die aus der Firma mitgebracht. Die sind immer top-performant. Und bei den Veranern, ja, das ist völlig in Ordnung.
Und sie sind nicht verkleidet dabei.
Nein. Das ist mega beeindruckend. Ich sitze da mit dem Prof jedes Mal wieder zusammen und sage, glaub's ja schon wieder nicht. Und jetzt kann man nicht sagen, dass Berner eine schlechte Marke wäre. Das wäre jetzt fehl am Platz. Und trotzdem sind die anderen immer performanter. Und das machen die mit denen. Und das meine ich jetzt mit Unternehmenskultur oder Marke. Und natürlich weiß jeder, dass du dann wird viel lernst, aber du musst auch liefern. Und die Jungs sind fordern und fördern. Herr Malek lässt grüßen. Das ist, glaube ich, gelebte Kultur. Ich weiß nicht, ob das bei Berner auch so ist, da kenne ich zu wenig. Die sind aber auch gut, absolut. Kannst du alle sofort einstellen, alles bestens. Aber die sind nicht so.
Und jeder Unternehmer weiß, dass eben das Unternehmen durch die Mitarbeiter lebt und vorwärts kommt.
Wegebedarf. Auf ein Wort.
Diese Wertschätzung ist eben auch eine Kultur. Und Kultur bedeutet auch, wie gehe ich denn mit Partnern um? Wie gehe ich mit meinen Kooperationspartnern um? Wie lebe ich es da und wie fair bin ich?
Ja, wenn über Otto Unger, wie neulich einer, sechstes Semester nach der Bachelorprüfung. Und was machen Sie denn jetzt? Weiß ich nicht. Hier ist es jetzt fertig. Ja, sag ich, wann haben Sie denn mit der Personalabteilung gesprochen? Ja, das letzte Mal vor der Einstellung. Seid ihr noch bei Trost? Also da könnte ich mich jetzt stundenlang drüber aufregen. Das ist völlig unmöglich. Und natürlich in den anderen zwei genannten Fällen eben, natürlich reden die permanent, wo sie nachher wie eingesetzt werden und was dann ihre Karrierechancen sind und wo sie sich dann wie auch immer im Konzern oder in der Gruppe weiterentwickeln können. Und das ist ja auch gelebte Kultur, hört ja auch mal für meine Begriffe zu einer gelebten Marke, das ist das, was man versprechen nach draußen, jungen Leuten Zukunft versprechen. Dann kann ich doch nicht 3 Jahre die irgendwie als dualen Student laufen lassen und mir dann nach der Prüfung überlegen, dass man die eigentlich gar nicht brauchen können. Da könnte ich platzen.
Ja, das glaube ich dir.
Das ist unfassbar. Und das sind ja genau die, die dann sagen, es gibt keine guten Leute. Natürlich gibt es gute Leute. Für gute Firmen gibt es gute Leute.
Ganz genau. Und
das
bedeutet, ich muss denen ja auch immer die Möglichkeit geben, dass sie sich weiterentwickeln können. Ich muss ihnen praktisch Tools an die Hand geben. Ich muss schauen, wo ihr Talent liegt, ja. Dass ich die auch genau an den Platz einsetze. Und sie brauchen einfach auch eine Vision, wo sie hin möchten. Und das ist eben kontinuierlich mit den Mitarbeitern ins Gespräch gehen.
Kriegen wir die Kurve nochmal zur Marke und zur Zwiebel zurück?
Ja.
Da wäre ja dann die andere Frage. Wir haben ja eben kundenseitig betrachtet und sind wir gerade so beim Mitarbeitenden. Da gilt ja das Gleiche auch. Das Markenversprechen für die Leute, die bei uns arbeiten sollten, muss ja genauso eindeutig sein wie das Markenversprechen, was wir unseren Kunden geben, damit auch die Mitarbeitenden wissen, was sie denn davon haben, jetzt beim Versicherungsmaklerbüro oder beim Blechbieger oder beim Decker, wenn das jemand ist, der alles gut durchdacht haben will.
Ja.
Jemand, der rundherum denkt, der wird sich da durchaus wohler fühlen, wie wenn wir sagen, ja, Chris hat gesagt, was du zu machen hast und dann machst du das halt und dann kommst du abends wieder, wenn du das erledigt hast.
Das ist so ein 9-to-5-Job, wo ich mir eigentlich so ein Paralleluniversum aufbauen muss, weil mein Beruf mich eigentlich nicht erfüllt.
Genau.
Also wir leben ja alle von der Motivation. Motivation kommt von außen auch. Ja? Ich werde gesehen. Ich werde anerkannt für das, was ich leiste. Und also Markenimage ist immer die Kultur nach innen wie nach außen.
Ja.
Und aber du wolltest jetzt nochmal zum Markenkern. Ich hatte das eine Beispiel noch über die Eiscreme. Also das ist dann das gute Eis. Mhm. Und wir hatten die Eiskugel als Weltkugel. Und wir hatten den Claim, also weil wirklich diese Lieferketten absolut perfekt funktioniert haben und weil eben die Gehälter der... Ja, man braucht natürlich auch Kakaobohnen etc. Und das war alles nachverfolgbar, dass die fair behandelt werden. Und der Claim war dann, ein Löffelchen für dich, ein Löffel für die Welt. Natürlich ein großes Versprechen. Aber, und das muss dann die Marke auch einhalten.
Auch ein gutes Beispiel, wie man, was hätte ich gesagt, aus nichts, aus kleinen Impulsen, Löffelchen für dich, Löffelchen für die Welt, wie dann plötzlich auch Leistungsversprechen entstehen und man sich überlegt, ja, zahle ich jetzt dann für die 10 Cent mehr oder 20 Cent pro Kugel, habe ich jetzt einen Beitrag geleistet.
Genau,
der
ich
dann
kaufe
glaubwürdig
ein gutes
ist.
Gefühl. Ja.
Und das erklärt natürlich dann auch, wenn die Eisdiele vielleicht ein bisschen bessere Marge hat wie die Vergleichseisdiele, dann würde ich sagen, gegönnt, weil die sich den Kopf gemacht haben. Wenn du bei billiger bist, wir hatten eben schon, irgendeiner ist immer billiger, den Kampf kannst du nicht gewinnen. Das ist völlig
Das ist bei uns ja genauso in der Branche. Ja? Es wird immer eine Agentur geben, die viel günstiger ist. Ja? Und unser Job ist praktisch, erstmal das Vertrauen zu dem Kunden aufzubauen.
Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Entscheider, von einem großen Unternehmen, in dem Fall war es eine frisch fusionierte Bank, und hatte ich mit den Vorständen ein Gespräch und dann habe ich gefragt, warum habt ihr mich jetzt eingeladen? Was ist die Agenda für heute? Dann sagt er, ja, wir haben ein Problem. Also eigentlich ist es ein Dauerproblem. Wir müssten jetzt entweder richtig billig werden, schaffen wir nie. Richtig gut, schaffen wir aber auch nicht. weil das ein so austauschbares Produkt ist, dass die in ihrer Marke so beliebig sind und so wenig erlebbar. Ich meine, jeder hat so seine Story zu Banken und das Mega-Positiv-Beispiel müssten wir alle lange suchen. Und das ist natürlich echt krass, wenn das von innen raus nicht gelebt wird. Und ich kenne also, wenn die anfangen mal, wir machen den Weg frei, wirklich nach wohin zu fragen, das ist sehr, sehr simpel. Und dann auch einen Weg aufzeigen, wohin, die können sich aber Aufträge nicht mehr retten. Aber wenn die einfach nur Produkte in den Markt drücken, wie alle anderen auch, dann suchst du halt das Weite. Und wenn du keinen Nutzen kriegst, dann kannst du auch woanders billiger bezahlen. Das ist so. Und die Kurve zu kriegen, ist ja tatsächlich ein Prozess von innen nach außen. Den kann man ja nicht nur, weil es schön ist, wir machen den Weg frei oder jeder hat etwas, einen Antrieb, hat etwas, was ihn antreibt, so eine Kampagne von oben drauf stülpen und alle leben das. Ja, schön, aber glauben tut es ja kein Mensch.
Ja, es muss glaubwürdig sein.
Nur so für eine möglicherweise auch missglückte Kampagne.
Ja,
Die
klar.
vom Grund her, also jeder hat etwas, was ihn antreibt und oder morgen kann kommen. Das sind ja tatsächlich, finde ich, mega gute Claims.
Ja.
Kann man super was draus machen. Klammer auf, Klammer zu, wenn es denn in der Führung gelebt wird und wenn dann die Menschen im normalen Tagesalltag, im operativen Tagesgeschäft die Chance haben, das zu leben. Dann bin ich
Genau.
ja, ich meine, als Trainer bin ich ja da auch. Ich habe ja einige Banken, die ich immer schon zum Teil 10, 20, 30 Jahre betreue. Und immer wenn sich der Claim ändert, drehen wir das auch in der Bank rum. Und es funktioniert auch, weil man den Leuten damit Sinn vermitteln kann. Was machst du denn hier eigentlich? Aber
Ja,
wenn
und
man
also
die
zum
Führung nicht
Beispiel,
mitträgt, ist es tot. Töter als tot.
ja, die Sparkasse hat es ganz gut gemacht, weil jeder kennt jetzt den Spot mit den Fähnchen.
Mit den Fähnchen kennt jeder.
Ja.
Wir
Und
machen
das,
das.
aber das ist auch das Moment, wo ich denke, mit Humor ist auch gut. Ne? Also
Ja.
so ein
Mein
Schmunzeln.
Haus, mein Boot, mein Pferd, mein Anlageberater, meine Pferdepflegerin, wie auch immer die ist, die kennt auch jeder. Die war immer schon pfiffig. Also, das muss man sagen. Ja, absolut.
Also so mit Augenzwinkern auch sich selbst gegenüber. So, ja, das macht es eben auch charmant und persönlich.
Ja, wenn man jetzt glaubt, wir haben jetzt mal ein bisschen rundherum beleuchtet, von der Zwiebel bis der Weltkugel, vom Löffel Eis bis zum.
Bis zur Marone.
Ja, bis zur Marone oder wenn man bei der, das ist ja so ein bisschen Anspielung auf die Mondlandung für die, für mich ein Schritt und für die Menschheit ein, weiß ich nicht, was es auch mal war, was der Kollege Armstrong da erzählt hat. Ein großer, ein Meilenstein, ein großer Sprung. Und das ist natürlich im Kopf, wenn wir bei Markenbildung haben, auch so. Es beliebig zu lassen und sich permanent im Markt verteidigen zu müssen, dafür braucht es ja keine Wahl, die ist ja schon getroffen.
Genau.
Und wenn man die Wahl trifft, zu sagen, nee, ich habe da keinen Bock mehr, ist auch zum Thema Lebensqualität und Hamsterrad und wie auch immer, ein Beitrag ist tatsächlich, du hattest gesagt, echt oder authentisch sichtbar und erlebbar zu werden, und nicht in meiner Sicht den Trends hinterherzulaufen, sondern sich selbst zu leben. Wie sage ich immer, lebe dein Leben so, dass du von deinem Leben leben kannst. also wenn man sich selber zum Ausdruck bringt und selber eigentlich sein Business ist, dann ist das sehr lustig. Dann macht das ja auch wirklich Freude und ist erfüllend und nicht nur das Konto voll, sondern auch noch in der Regel die Erfüllung auch noch im restlichen Umfeld. Wenn man jetzt anfangen würde, über Marken als sich als Marke nachzudenken, was wären denn drei Tipps, die du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben könntest?
Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
Also in der Regel machen wir immer, bevor wir starten, so einen Markencheck. Und ganz wichtig ist es natürlich, wir haben so gewisse Checklisten, die die Kunden ausfüllen müssen. Da tun sich viele schwer. Aber wichtig ist einfach wirklich zu überlegen, was habe ich denn als Marke für einen Charakter? Ja? Was bin ich denn für eine Persönlichkeit? Was habe ich für eine Vision? Was habe ich für Werte? Und wo möchte ich mich im Markt positionieren? Ich glaube, Positionierung ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und dann gilt es halt, diese Markenbotschaft rauszukitzeln. Ja? Dieser Satz, der eigentlich sonst von niemand gesagt werden kann. Also ich glaube, das höchste Ziel ist, eine Kampagne zu machen, wo tatsächlich nur der Kunde als Marke drunter stehen kann. Das ist fast unmöglich, aber es geht.
Herr Hipp, und dafür stehe ich mit meinem Namen.
Genau.
Ich meine, der war ja die Marke in sich, oder? Muss man ja so sagen.
Ja.
Klaus Hipp. Und das ist ja, also diese Hipp-Baby-Nahrung, also ich würde sagen, erstens kennt die jeder und zweitens hätte jeder ein hohes Vertrauensgefühl zu sagen, ja, wenn du so Hipp-Produkte kaufst, dann bist du, glaube ich, gut aufgehoben.
Also, der hat es, genau, er war die Marke selbst, absolut.
Also das wäre so ein Punkt, jetzt einfach nur so eine spontane Idee. Also zum einen wäre so der erste Tipp zu sagen, für was stehst du denn eigentlich?
Genau, genau. Was will ich? Was will ich erreichen? Wo stehe ich in 3 Jahren zum Beispiel? Und was will ich eigentlich in diese Welt bringen? Mhm. Welche Konsumenten haben welchen Mehrwert von mir?
Mhm.
Ja. Und dann natürlich wirklich die Suche nach dem USP. Was macht mich aus, was ist meine Besonderheit? Und als Marke ist einfach ein total spannendes Thema, weil es halt viel, viel mehr ist, als ein Unternehmen zu führen und Geld zu verdienen.
Das war mal bei einem Workshop bei der IHK zum Thema Markenschutz. Intellectual Property, IP, hat sich das genannt. Da waren auch interessante Diskussionen. Aber fassen wir nochmal zusammen. Also, wer willst du eigentlich sein? Also, du.
Genau.
Und der zweite ist, welchen Mehrwert würdest du denn durch dein, so wie du bist, für andere?
Mein unwiderstehliches Angebot. Ein
unwiderstehliches Angebot. Mhm. Und das dritte ist, was macht mich denn so unikat, so besonders?
Ganz genau. Glaube,
in den 3 Steps haben wir schon relativ viel rauchende Hirne, rauchende Kohls.
Ja.
Ich glaube, weil das ja sowas ist, was im Tagesalltag, wenn man sich dann so fragt, ja, wie, was soll ich denn so besonders machen? Ich bin doch irgendwie so normal oder nee, echt jetzt, was Mehrwert stifte ich denn? Also da glaube ich, das sind wir auch an den vielen Stellen viel zu bescheiden oder
ja.
nicht sensibel genug, mal wahrzunehmen, was dann tatsächlich der Unterschied ist, wenn man sich so kümmert, wie man sich eigentlich kümmern will um seine Kunden. Dieser eigentliche Wert, den man dann entsteht, der ist ja oft jenseits vom eigentlichen Produkt.
Ja, und was passiert, wenn wir den jetzt tatsächlich praktisch mit den Schalen zum Kern, da werden die plötzlich, die sind glücklich, die Kunden, ja? Also die wissen jetzt plötzlich, für was sie stehen. Und es gibt nochmal einen ganz anderen Push.
Es gibt einen anderen Push, genau. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort. Die wissen, wofür sie stehen und es gibt einen anderen Push. Und ich glaube, wenn ihr jetzt da draußen in der Welt jetzt den Podcast hört, zu sagen, lasst euch mal die 3 Fragen, führt euch die mal zu Gemüte und lasst die mal auf der weiteren Autofahrt oder Zugfahrt oder wo ihr gerade den Podcast hört, beim Joggen oder sonst wie beim Sport. Lasst es mal für euch sacken und fragt euch mal die Frage, könnt ihr das tatsächlich so, wenn euch einer fragt, so, wer bist du, wofür stehst du, was ist der Mehrwert, was macht dich denn besonders? Kannst du das einfach mal so aus dem Ärmel schütteln und deinen Kunden und deinen Mitarbeitern und vor allen Dingen dir selber so zu vermitteln, dass ihr wisst, wofür, worauf ihr stolz seid und was ihr für einen Beitrag leistet und warum ihr dann auch, ich hatte ja von wertvoller gesprochen, warum ihr dann für alle Beteiligten wertvoller werdet. Also von daher, schön, dass du wieder dabei warst und
herzlichen Dank.
Freue ich mich, wenn du in 2 Wochen wieder zuschaltest und herzlichen Dank, Simone, an die Insights von der Zwiebelschale bis zur Weltkugel. Hat man ja alles dabei. Also habt eine gute Zeit. Grüße nach Stuttgart und natürlich sind die Kontaktdaten von der Simone in den Shownotes verlinkt. Also habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Sendung.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst. um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne eine unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.